Die Stadt hat sich schon gemausert auch. Wir haben, wenn man das mit anderen Städten vergleicht, noch eine absolut lebendige Stadt. Bei unserem Laden laufen am Tag so um die 40.000 Menschen vorbei. Da ist richtig was geboten. Das Unternehmen wird 80 Jahre alt. Beim 75-jährigen Unternehmensjubiläum hat mich eine Kundin gefragt. Sie sind aber noch nicht von Anfang an dabei, oder? Da habe ich gesagt, jetzt nehmen Sie mal Platz. Ich setze Ihnen Ihre neue Brille auf und dann gucken wir mal, ob es besser wird, ja?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von L-Business. Mein Name ist Johannes Elster und ich melde mich heute aus der Müliusstraße 14 vom Prillen Moskwa, direkt am Bahnhof, wo ich gegenüber des Inhabers sitze, Markus Stamberger. Hallo.
Hallo.
Hallo, schönen Markus. Guten Tag. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und heute über dich und deinen Betrieb sprechen dürfen, den du seit 2003 leitest. Wie kamst du hier zum Prillen Moskwa?
Ja, ursprünglich komme ich aus Hessen, habe dort meine Ausbildung gemacht und irgendwann in den Folgejahren kam halt der Wunsch nach einem eigenen Unternehmen, dass ich meine eigenen Brillen verkaufe sozusagen. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und ich sage immer, es hätte Köln sein können, jetzt ist es Ludwigsburg geworden und ich bereue den Schritt überhaupt nicht, fühle mich hier pudelwohl. Und ja, das Unternehmen stand damals zum Verkauf, wurde mir angeboten und jetzt bin ich seit bald 23 Jahren Inhaber von Brillen Moskwa.
Und wie hat sich das Business in den letzten zwei Jahrzehnten verändert? Kommen die Menschen mit anderen Bedürfnissen her? Was hat sich so ein bisschen im Hinblick auf die Tests und so weiter, was ihr eben vornehmt, verändert?
Also wir sind ja ausschließlich im hochwertigen Bereich der Augenoptik unterwegs. Das heißt, wir sind randvoll mit der neuesten Messtechnik. Zu uns kommen die Kunden, die wirklich sehr großen Wert auf perfektes Sehen und auch perfektes Aussehen legen. Und da muss ich sagen, hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten schon einiges gewandelt. Es gab mal so eine Phase, diese Geiz ist geil Mentalität, die hat auch vor der Augenoptik keinen Halt gemacht. Das ist jetzt wieder seit vielleicht 10 Jahren rum und man erkennt ganz klar wieder so einen Trend hin zur Qualität.
Ja.
Ja, also sprich, jeder hat auch gelernt, der mal so ganz billige Dumpingangebote ausprobiert hat, dass das einfach nichts sein kann und dass Qualität vor allem in so einem technischen Bereich wie der Augenoptik einfach auch Geld kostet. Mhm. Also wir fahren da sehr gut, dass wir uns auf das hochwertige Klientel konzentrieren und auf die einen gewissen Qualitätsanspruch haben und machen da unsere Kunden, denke ich, ganz zufrieden.
Das heißt, was ist das häufigste Anliegen, mit dem Menschen zu euch kommen?
Naja gut, ich sag mal, bei der Brille natürlich, dass sie irgendein Sehproblem haben, sei es beim Lesen, sei es in der Ferne beim Autofahren. Häufig kaufen Kunden bei uns Gleitsichtbrillen, das heißt, die haben dann in mehreren Distanzen einfach ein Defizit ohne Brille beim Sehen. Und wir verhelfen ihnen halt wieder zur bestmöglichen Sicht. Und in Verbindung dann natürlich auch noch mit einer schönen Brille, dass das Ganze auch noch toll aussieht.
Jetzt ist es ja noch nicht so lange her, dass diskutiert wurde, dass es auch in Drogeriemärkten Sehtests geben soll. Das heißt, perspektivisch gibt es hier vielleicht schräg gegenüber im Bahnhof beim DM in ein paar Jahren oder auch nicht in ein paar Jahren, in ein paar Monaten Sehtests. Tangiert euch das oder ist das sowieso eine andere Klientel?
Ja, ich würde sagen, es ist tatsächlich eine andere Klientel. Natürlich schöpft das dann irgendwo auch Kaufkraft wieder ab aus der Augenoptikbranche. Jetzt muss man aber dazu sagen, diese Geschichten mit den Sehtests, ich glaube, dass sich das nicht durchsetzen wird, wenn sie da als Anbieter kein ausgesprochenes Fachpersonal anbieten für das Thema, weil es gab schon diverse Versuche, das auch online zum Beispiel zu machen. Also ohne großen Einsatz von Menschen, sondern KI gesteuert und wie auch immer. Das hat sich nicht durchgesetzt. Das funktioniert einfach nicht. Wir sind in der Augenoptik, glaube ich, in der glücklichen Lage, dass es einfach gewisse Dinge gibt, die online oder ohne Fachausbildung nicht oder nicht gut funktionieren. Und die Augenoptik und das Sehen ist für die Menschen, gerade für unsere Kunden, so ein sensibles Thema, dass sie halt wirklich Wert drauf legen auf die persönliche Ansprache und vor allem auf die kompetente Ansprache. Und ich glaube nicht, dass sich das durchsetzen wird, zumindest nicht so durchsetzen wird, dass uns das groß in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, qualitätsmäßig tangieren wird.
Im eher hochpreisigen Segment, weil, genau. Ich meine, wir hatten das ja mit Fotos auch, Fotostudios dachten wahrscheinlich auch, naja, und was soll uns schon passieren, und dann kann man sich jetzt Fotos selber ausdrucken lassen und alle rammeln dahin, weil es ja häufig, also man kennt es ja auch zum Beispiel vom Fleisch, wenn man die Leute fragt, hey, würdest du mehr Geld für Fleisch ausgeben, wenn das hochqualitativ ist und die Tiere gut gehalten werden, und 60% sagen, ja, ja, selbstverständlich, aber die Zahlen sagen was anderes.
Die Leute
kaufen sich einfach, wo es günstig ist.
Ja, also ich weiß natürlich nicht, was in 20 Jahren sein wird und wie sich das alles entwickelt. Heute vor 20 Jahren haben wir uns auch vieles noch nicht vorstellen können, was heute schon Alltag ist. Ja, aber ich glaube nicht aktuell, dass das auf absehbare Zeit ein erfolgsversprechendes Konzept ist, wenn das in den Drogeriemärkten oder sonst wo jetzt irgendwie von Nicht-Fachpersonal oder KI-gesteuert oder wie auch immer die das machen wollen, angeboten wird. Da sehe ich tatsächlich für uns keine Schwierigkeit.
Sondern mit welchen Wünschen und Bedürfnissen kommen die Menschen zu euch? Was sind denn die Trends gerade? Gibt es so Brillentrends auch?
Klar, also es gibt Brillentrends. Es gibt natürlich bei Sonnenbrillen jährlich wechselnde Trends. Mhm. Mal sind es die ganz großen. Dieses Jahr sind es teilweise wirklich auch wieder ganz schmale, flache Sonnenbrillen. Dann in der Korrektur Augenoptik, also wo es dann einfach um das bessere Sehen geht, da gibt es auch Trends. Ja, wir gucken immer, dass wir bei uns im Unternehmen vor allem Independent Label verkaufen, also das heißt kleinere Anbieter, nachhaltig, aus dem 3D-Druck, Büffelhornbrillen. Wir haben Brillen aus Stuttgart da, die werden in Stuttgart gefertigt, ja, die haben kurze Wege. Da ist so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit halt auch dabei. Und dann gibt's da halt auch Trends. Vor 20 Jahren haben wir wirklich nur randlose Brillen verkauft. Da war das natürlich alles irgendwie ein Stück weit sehr nichtssagend auch. Ja, weil die Brillen sieht man halt kaum. Das ist so die Stufe nach der Kontaktlinse. Und mittlerweile sind wir zum Glück wieder in so einem Bereich, wo alles angesagt ist. Mit ein bisschen Rand, mit viel Rand, mit ganz viel Rand. Ja, wo man halt wirklich auch Akzente setzen kann. Und klar, das ist ein Modeartikel ein Stück weit natürlich auch. Und da es so viele verschiedene Brillen gibt, ist das auch ein Stück weit unsere Daseinsberechtigung, weil da jeder Optiker auch so seinen Bereich finden kann, wo er sich platziert. Und bei uns ist halt so das Thema eben gerade Independent Labels, kleinere Marken, hochwertige Marken, die nicht jeder hat.
Habt ihr dann immer dieselben Labels und danach richtet sich so ein bisschen auch euer Sortiment, oder müsst ihr sozusagen irgendwelche Trends antizipieren, geht auf Messen, oder wie kommt ihr auf eure Modelle?
Genau, wir sind auf Messen jedes Jahr, entweder in München oder auch in Mailand. Das sind so unsere beiden Messen, wo man nach Trends Ausschau hält und die auch findet. Klar, Italien ist ja da das Epizentrum der Modebranche, ja. Und da findet man immer das, was aktuell ist, was angesagt ist. Und die Hersteller müssen sich ja auch danach richten. Ja, also die würden ja nichts verkaufen, wenn die am Trend vorbei produzieren würden. Ja. Es gibt immer so ein paar Nischenhersteller, die dann teilweise auch gegen den Trend unterwegs sind. Aber so die große Masse, die bietet natürlich das, was gerade angesagt ist. Und wir suchen uns dann halt das raus, was für uns sowohl vom Hersteller als auch vom Produkt, was für uns am besten passt.
Du bist ja der Inhaber jetzt hier von Brill Moskwa seit 23 Jahren. Und wie unterscheidet sich das inhabergeführte Geschäft von den vielen Ketten, die ja jetzt auch in Ludwigsburg ansässig sind? Also ich habe gestern mal bei Google Maps Optiker eingegeben und Ludwigsburg und kam auf deutlich über 10 Geschäfte zwischen Bahnhof und Residenzschloss, also in der Innenstadt. Was macht euch besonders aus?
Ich sag mal, ein Stichwort passt da ganz gut: Persönlichkeit, das Individuelle. Ja, also ich sage immer zu unseren Mitarbeiterinnen, sage ich immer, mir macht's unheimlich Spaß, dieses Kleine auch zu leben. Ja, also wenn ein großer Filialist mal entscheidet, wir haben jetzt eine Besprechung, es ist gerade eine ruhige Zeit, wir machen mal den Laden eine Stunde zu, das funktioniert nicht. Ja, dann machen bei manchen Filialisten 700 Läden in Deutschland mal geschwind eine Stunde zu. Das ist nicht umsetzbar. Wir können halt wirklich reagieren. Wir können handeln, wir können agieren, wie es für uns passt und wie es auch für unsere Mitarbeiterinnen passt. Und ich liebe auch einfach dieses persönliche und dieses kleine und überschaubare leben zu können, indem wir zum Beispiel sagen, wer hat Bock auf ein Team-Event? Wir gehen jetzt auf die Steillagentage demnächst, gehen da zusammen hin, sind einerseits Eventpartner von den Steillagentagen, aber wir laden dann auch unser Team ein samt Anhang und verbringen da einen schönen Abend. Mhm. Wir haben schon Wochenendtrips an Bodensee gemacht oder so. Also einfach dieses Kleine ist der Unterschied. Wir leben das und ich glaube, diese großen Schiffe, diese Filialisten, die lassen sich so gar nicht führen. Da brauchst du einfach ganz andere Strukturen und Regeln. Und bei uns ist es halt so, wir können wirklich dieses persönliche, wertschätzende, auf Augenhöhe ganz toll leben. Und das ist, glaube ich, so ein Riesenvorteil auch. Und das macht uns allen Spaß, sowohl den Mitarbeiterinnen und auch meiner Frau und mir als Inhaber, dass wir da eben ja das alles individuell anpassen können.
Ihr habt 6 Mitarbeiterinnen. Wie kriegt man das hin, sie so an den, du hast gerade gesagt, mit den verschiedenen Incentives sozusagen, und man unternimmt dann auch gemeinsam Aktivitäten. Aber wie kriegst du sie zum Beispiel dazu, bei einem Firmenlauf mitzumachen? Also jetzt gerade war wieder eine Mitarbeiterin von dir beim Halbmarathon dabei und hat eine Spende erlaufen sozusagen. Kommt das ganz aus freien Stücken oder sagst du, hey, guck mal, wäre doch eine Idee?
Kam tatsächlich voll aus freien Stücken. Das war Emily. Das ist unsere Sportskanone. Die ist entweder hier im Geschäft oder irgendwo auf der Piste und rennt oder fährt mit dem Rennrad durch die Gegend. Und das war so, dass die Emily auf mich zukam und hat gesagt, sie trainiert jetzt gerade für einen Halbmarathon und hat jetzt irgendwie dieses Jahr auch noch einen in Köln. Und dann kam mir die Idee, da sage ich, pass mal auf, wollen wir da nicht irgendwie was Schönes draus stricken? Wir machen ein bisschen für unser Herzensprojekt Aufwind e.V. Werbung. Ich sponsere euch die Trikots, du läufst mit deiner Freundin mit. Und als zusätzlichen Benefit, wenn ihr es schafft, ins Ziel zu kommen, spendet das Unternehmen Brillen Moskwa 500 Euro an den Aufwind e.V. Und das ist dann euer Beitrag. Dann habt ihr persönlich was für die Kinder im Kreis Ludwigsburg erlaufen. Also das war tatsächlich so, dass Emily diesen Lauf machen wollte und wir haben dann einfach was Schönes draus gebastelt noch zusätzlich, um so ein bisschen den Charity-Benefit Benefit in dem Zuge, dass halt die Mitarbeiterinnen auch sich wirklich sozial engagiert bei dem Lauf und einfach so dieses auch wieder das Persönliche. Man redet drüber, dann entstehen Ideen und dann kam halt das dabei raus. Und am Ende haben die beiden dann in Stuttgart in der MAB-Arena einen Scheck überreicht.
Das soziale Engagement ist ja euch sowieso als Brillen Moskwa extrem wichtig. Also ich glaube, man kommt kaum umhin, das zu registrieren, wenn man hier in der Stadt lebt. Was genau hat es mit Aufwind auf sich und wie kamt ihr zueinander?
Aufwind e.V. ist ein Verein, der ganz eng mit der Kinderklinik Ludwigsburg verzahnt ist. Ist auch ein Förderverein der Kinderklinik Ludwigsburg. Also wir unterstützen auch die Klinik, die Kinderklinik im Klinikum Ludwigsburg. Und meine Frau und ich haben schon immer viel im sozialen Bereich gemacht, haben verschiedene Organisationen unterstützt. Und vor 8 Jahren kam dann bei uns so der Wunsch auf, wir möchten gerne eine Organisation verstärkt unterstützen, weil man dann einfach für dieses eine Projekt mehr erreicht. Und im Optimalfall soll es ein Projekt mit Kindern sein. So. Und in dem Jahr kam dann der Axel Hechenberger, einer der beiden Geschäftsführer der regionalen Klinikenholding, auf mich zu. Der weiß oder wusste damals schon, wir haben ein großes Netzwerk, viele Kontakte. Und der hat mich dann einfach gefragt, hat mich zum Mittagessen eingeladen, hat gesagt, was halten Sie davon, wenn Sie Ihre Kontakte gebündelter für Aufwind einsetzen, und hat mir dann eben erklärt, was Aufwind macht, kümmert sich um schwerstkranke Kinder, extreme Frühchen und chronisch kranke Kinder im Kreis Ludwigsburg. Und das war wie die Faust aufs Auge, Wir haben damals wirklich überlegt, wie kriegen wir es hin? Was gibt's für ein schönes Projekt, für das wir uns verstärkt einsetzen können? Dann kam der Axel Hechenberger und fragt, ob wir die Schirmherrschaft für Aufwind übernehmen wollen. Da haben wir nicht lange überlegt, haben zugesagt und mittlerweile nach 8 Jahren oder nach rund 8 Jahren ist das ein absolutes Herzensprojekt für meine Frau Sandra und für mich geworden. Und das Schöne ist halt auch, wir können da hier in der Region, in der wir mit unserer Familie leben, direkt vor der Haustür den Menschen helfen, denen es nicht so gut geht aktuell. Mhm. Ja, und das ist, fühlt sich einfach gut an, in der Region, in der man arbeitet und lebt, was zurückzugeben. Mhm.
Findest du, sollten das alle Unternehmen machen? Also gerade jetzt im Bereich, dafür gibt es ja auch einen Namen tatsächlich, Corporate Social Responsibility, also wirklich die, ja, das soziale Engagement der Unternehmen. Sollte man das machen? Kann man das machen? Ist das natürlich auch, also inwieweit würdest du sagen, ist das für dich Haltung und inwieweit auch natürlich ein Marketinginstrument?
Es ist tatsächlich, weil wir es wirklich aus purer Überzeugung machen, ist es zu 100% Haltung. Und der Mehrwert fürs Unternehmen, der ergibt sich einfach daraus, dass halt heutzutage wirklich die Kundschaft verstärkt darauf guckt, was macht denn das Unternehmen noch, außer mir, ich sag's jetzt mal so salopp, das Geld aus der Tasche zu ziehen. Wo kommt denn da irgendwie was zurück? Ja. Kommt es nur in der Form zurück, dass ich den Inhaber mit seinem großen Auto durch die Stadt fahren sehe oder wie er in die Einfahrt vor seiner großen Villa einparkt? Oder kommt da auch wirklich was in Sachen Menschlichkeit zurück? Ja. Und von daher, es ist 100% Haltung, weil wir einfach mega Bock haben auf dieses Projekt und weil wir einfach nach den ganzen Jahren jetzt vor allem auch wissen, wie wertvoll das ist, wenn die Familien, teilweise lernen wir die ja auch kennen, ja, wie dankbar die sind. Die sagen uns, das war bis dato die schlimmste Phase in unserem Leben und es tut so gut zu wissen oder es hat so gut getan zu wissen, dass da jemand ist, der uns hilft. Muss man sich so vorstellen, viele wissen ja die ersten Wochen, Monate nicht, ob ihr Kind überlebt.
Ja.
Ja, also das ist die absolute Horrorvorstellung für Eltern und wenn die dann jemand an der Hand haben oder wenn die von jemand an die Hand genommen werden, der sie unterstützt, das ist einfach so mega wichtig und von daher, ja, ich sage immer, das ist einfach unser Herzensprojekt, wir machen es aus Liebe zu Aufwind und weil wir einfach sagen, wir wollen da unserer unternehmerischen Verantwortung gerecht werden und auch, um auf deine Frage zu kommen, sollte das ein Unternehmen machen oder muss oder wie auch immer, müssen muss man wenig. Ich glaube tatsächlich, klar, es ist so ein heutzutage auch so ein Trend, dass Unternehmen im CSR-Bereich unterwegs sein sollen. Eben, wie ich gesagt habe, weil die Kundschaft auch darauf achtet, was macht das Unternehmen noch, außer mir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber ich glaube, authentisch kommt es halt nur rüber, wenn du es wirklich gerne machst, wenn du es aus Überzeugung machst und man erkennt, denke ich, sehr schnell, macht das jetzt jemand, weil man es halt heutzutage als Unternehmen machen soll? Oder macht das jemand, so wie wir jetzt, weil er halt wirklich Bock drauf hat und hinter der Sache steht? Weil man muss auch wissen, also ich habe Phasen zusammen mit Sandra, da sind wir 20 Stunden die Woche für das Projekt unterwegs zusätzlich. Das ist wie ein Teilzeitjob, nochmal zum Unternehmertum nebendran. Da musst du schon so, ja auch, du musst das wollen, ja, sonst tust du dir das nicht an, ganz salopp gesagt, ja. Und von daher, ja, ich müssen muss man wenig, aber ich denke, wenn man ein großes Netzwerk hat und wenn man das nicht nur für seine eigenen Zwecke einsetzt, um sein Unternehmen zu pushen und voranzubringen, sondern auch für die Gesellschaft einbringt, finde ich, ist das einfach hochgradig sinnstiftend und tut unheimlich gut. Also dieser Spruch, Gutes tun tut gut, das kann ich, weil wir das so leben, das Thema, und weil das einfach ein fester Bestandteil ist in unserem Unternehmerleben, kann ich sagen, stimmt zu 100%. Das ist einfach ein geiles Gefühl, ja. Wenn du merkst, du machst so abseits des, ich sag mal, kapitalistischen Lebens, du musst Umsatz machen, das ist der Motor des Unternehmens, aber du machst dann auch noch was für andere, ja, ohne damit Geld, direkt Geld zu verdienen. Das ist einfach ein mega geiles Gefühl.
Das ist ja auch nicht das einzige Projekt, das ihr unterstützt, sondern ihr habt auch noch euch beteiligt bei der internationalen Brillensammelaktion. Wie funktioniert das?
Also beteiligt haben wir uns nicht, sondern wir haben die tatsächlich selber aufgezogen.
Ja.
Die Geschichte ist entstanden vor 12, 14 Jahren bei einem Gläschen Wein mit meinem Freund und Oberbürgermeister Jürgen Kessing in Bietigheim. Den habe ich gefragt, ob er nicht Lust hat, Schirmherr von unserer Brillenspendenaktion zu werden. Ich wollte damals so ein Projekt quasi an den Start bringen. Und ja, und das haben wir dann auch gemacht. Jetzt das 11. Mal, nee, sorry, dieses Jahr doch das 11. Mal schon. Ja, und wir haben mittlerweile so um die 140.000 Brillen gesammelt und suchen uns dann immer Kooperationspartner, die die Brillen in die Zielregion bringen. Also das heißt, aktuell sammeln wir für Afrika. Da gibt's dann eine Organisation, Brillen weltweit, Die organisieren dann die ganze Logistik, die holen im Winter dann die Brillen bei uns ab. Die liefern dann auch die Brillen nach Afrika in die entsprechenden Regionen. Ja, wir haben auch schon für Sexart, das ist die Partnerstadt von BDK in Bissingen, Brillen gesammelt. Oder auch schon mit der Kliniken-Holding zusammen, wenn die medizinisches Gerät nach Eritrea bringen. Mhm. Das war damals der Professor Dr. Geltner, der hat das immer wieder organisiert. Und da haben wir dann halt in den Container auch noch unsere Brillen reingestellt. Genau, und das ist unser weiteres internationales Charity-Projekt, was auch richtig gut funktioniert. Mhm.
Und das sind dann Brillen, die ihr hier quasi im Lager noch habt oder werden die bei euch abgegeben? Wie funktioniert das mit den verschiedenen Stärken?
Wir rufen die Menschen in der Region dazu auf, Brillen, die sie nicht mehr tragen, nicht in die Schublade zu legen und dort versanden zu lassen, sondern bei uns abzugeben. Ja. Und mittlerweile ist die Aktion deutschlandweit bekannt. Also da berichtet auch jedes Jahr die Fachpresse drüber. Und wir gucken auch jedes Jahr, dass wir einen Promi haben, der uns dabei unterstützt, so als Erstspender sozusagen. Mhm. Und ja, dann kommen kartonweise mittlerweile Brillen aus ganz Deutschland bei uns an. Wir hatten mal den Hartmut Engler als prominenten Erstspender. Da hat uns dann ein Pur-Fanclub aus Gelsenkirchen unterstützt. Die haben uns, ich glaube, 4000 Brillen geschickt. Ja, die haben dann da gesammelt. Und dieses Jahr war es der Rin, der Rapper, einer der erfolgreichsten Deutschen. Und ja, also es macht Spaß. Die Brillen werden bei uns abgegeben. Wir sammeln die. Und dann werden die in der Zielregion, ich kann es am Beispiel Eritrea beschreiben, in eine Optikerwerkstatt geliefert. Mhm. Da arbeiten Kriegsversehrte und das ist in Asmara, das ist die Hauptstadt von Eritrea. Also werden die Brillen in die Optikerwerkstatt in Asmara geliefert und dort vermessen, aufgearbeitet und ans Lager gelegt. Und dann kommen aus dem ganzen Land Bestellungen rein und dann wird geguckt, was passt am ehesten? Jetzt muss man sich vorstellen, teilweise sind das Menschen, die sind 50, 60 Jahre alt, hatten noch nie eine Brille in ihrem Leben und brauchen eine Brille mit, ich sage jetzt mal, -9 Dioptrien. Dann guckt man am Lager, wenn der eine ist mit -8,5, die sehen das erste Mal, wie schön die Welt ist, ja, wenn die Brille aufhaben. Also da geht's nicht drum, diesen Anspruch zu erfüllen, den wir hier im Unternehmen haben, dass wir die 100% passende, auf den Zehntel Millimeter genau angepasste Brille zu liefern, sondern es geht darum, wir wollen den Menschen Lebensqualität zurückgeben, ja, dass die wieder Teilhabe auch am Leben haben und verspüren. Wir haben teilweise Menschen in diesen Regionen schon ins Berufsleben gebracht, die arbeitsunfähig waren, in Sozialheimen gelebt haben und die nicht arbeiten konnten, weil die nichts gesehen haben. Mhm. Ja, und dann setzen die eine Brille auf, kann man sich hier im Land nicht vorstellen, aber da ist es so, die setzen eine Brille auf und das ist das Manko, was dann plötzlich nicht mehr existiert, dann können die wieder ihren eigenen Lebensstandard finanzieren und arbeiten gehen.
Und dann unterstützt ihr mit dem Unternehmen auch noch das Schwätzbänkle. Was hat das damit auf sich?
Schwätzbänkle ist, wir spannen da so einen ganz schönen Bogen mit Aufwind für die Kleinsten, dann das internationale Projekt Brillenspende hin zum Schwätzbänkle, was wieder ein regionales Projekt ist, aber vor allem für die ältere Generation. Und zwar machen wir da in Kooperation mit dem Kreisseniorenrat, führen wir Bankspenden durch. Mhm. Das heißt, wir platzieren Sitzbänke an schönen Orten, gegen die Vereinsamung, vor allem im Alter. Das sollen Kommunikationsplätze sein für ältere Menschen. Also man kann sich gar nicht vorstellen. Es gibt unheimlich viele Menschen im Alter, die kaum noch Ansprache haben. Mhm. Und da wollen wir einfach dem entgegenwirken, indem Kommunikationsplätze geschaffen werden, wo klar ist, da ist ein Schild dran, Schwätzbänkle. Wer da drauf sitzt, da kann ich mich dazusetzen. Derjenige freut sich, mit dem kann ich quatschen und wir haben eine gute Zeit zusammen. Also es ist tatsächlich einfach so ein Projekt gegen die Vereinsamung im Alter vor allem. Und da sind wir halt seit Jahren schon dabei, dass wir an schönen Orten Bänke platzieren. Mein Job ist da auch wieder dieses Netzwerkthema. Ich gucke dann, weil ich Kontakte zu verschiedenen Städten, zu den Bürgermeistern, Oberbürgermeistern herstelle oder die schon hab zum Teil und nutze einfach, um dann mit dem Kreisseniorenrat zu vernetzen, dass nach Stellplätzen für diese Bänke gesucht wird. Weil das darf auch nicht der x-beliebige Platz sein, da muss was geboten sein und vor allem auch am Abend und am Sonntag. Ja, weil man will ja was sehen. Da setzen sich die Menschen hin, können gucken und können schwätzen. Mhm. Ja. Und ist auch ein schönes Projekt eben für die ältere Generation.
Wie oft kommen Leute zu euch in den Laden, um einfach gefühlt so ein bisschen zu schwätzen und schützen vielleicht irgendeinen Grund vor, aber du hast das Gefühl, naja, vielleicht suchen sie gerade ein bisschen Anschluss oder irgendwie halt jemanden zum Schwätzen.
es kommt schon vor, dass mal jemand reinkommt. Und ich glaube, dass es sich einfach daraus ergibt, dass sich die Kunden wohlfühlen, wenn sie reinkommen, mhm, oder die Kundinnen. Und dann kommt jemand rein, um die Brille richten zu lassen oder wie auch immer. Und dann ergibt sich ein Gespräch. Und dann merkt man einfach, derjenige hat es jetzt auch nicht wirklich eilig zu gehen. Der freut, mhm, sich, dass man mal fragt. Häufig kennen wir ja unsere Kunden schon seit Jahrzehnten. Ja. Dann weiß man auch, ach, jetzt haben wir kurz nach Ostern, da waren die doch wieder in ihrem Haus in Spanien und so. Und dann redet man halt mal drüber, wie war es denn da? Ja, und hatten sie wieder eine gute Zeit? Also es ist ja bei uns so, das ist vielleicht auch nochmal so ein Unterschied zu den Ketten, zu den Filialisten. Wir, mhm, haben ja eine teilweise über Jahrzehnte aufgebaute Beziehung zu unseren Kunden. Mhm. Weil die nicht so sprunghaft wechseln, könnte ich mir vorstellen, wie es vielleicht bei den Filialisten auch ist. Und dann quatscht man halt aus den unterschiedlichsten Gründen. Vielleicht, weil jemand gerade mal reden will, mhm, und deshalb auch reinkommt, weil er weiß, er ist hier willkommen. Oder weil sich halt einfach ein Gespräch ergibt.
Ja. Und das Gespräch ergibt sich ja natürlich, weil ihr auch eine extrem hohe Frequenz habt, die hier am Laden vorbeikommt, direkt am Bahnhof. Wie ist dein Blick auf dieses Areal? Bahnhof ist ja immer ein bisschen auch im Verruf oder zumindest mal kritisch betrachtet. Nimmst du das auch wahr?
Ich liebe die Mühliusstraße, mhm, und ich wollte für mein Unternehmen, für unser Unternehmen keinen anderen Standort. Also wenn man so die Stadt beobachtet, in Fußgängerzonen entwickelt sich es manchmal rückläufig. Hier in der Mühliusstraße bei uns am Laden laufen am Tag so um die 40.000 Menschen vorbei.
Ja.
Da ist richtig was geboten. Und die Mühliusstraße ist schon immer, oder das Schillerviertel nennt man ja dieses Quartier hier, das ist schon immer das quirlige Viertel der Stadt. Und ich wollte es nicht anders. Ich bin hier glücklich. Das Unternehmen, wir sitzen seit 80 Jahren hier. Mhm. Wenn ich mit unserer Vermieterin spreche, die sagt, das war schon immer so. Da sind halt auch mal ein paar Leute unterwegs, wo man sagt, naja, okay, ja, ist jetzt nicht so der Hit, aber es gehört einfach dazu. Bei der Masse an Menschen, die hier unterwegs ist, mhm, da sind halt alle dabei. Ja, und das gehört zur Mühliusstraße. Und ich sehe hier nichts Negatives. Und was nach Geschäftsschluss passiert nachts. Ja, es ist ein Bahnhofsviertel. Man ist in der Nähe des Bahnhofs. Aber das ist doch überall so. Also ich erkenne vor allem im Vergleich zu den 23 Jahren, die ich schon hier bin, keine Negativentwicklung. Mhm. Das war schon immer so, wie es ist. Und wir fühlen uns hier wohl und sicher mit dem Unternehmen. Ja.
Jetzt geht's ja gerade mit Blick auf den Bahnhof darum, dass der gegebenenfalls umgestaltet wird, groß in der Presse. Ich meine, dieser zweite Durchgang, über den diskutieren wir schon lange. Wer weiß, ob der kommt. Der ZOB soll irgendwann mal umgestaltet werden. Jetzt soll das ganze Bahnhofsgebäude auch noch umgestaltet werden die nächsten Jahre. Inwiefern verfolgst du das und siehst das positiv, kritisch, diese Baustelle die ganze Zeit zu haben oder dich drauf zu freuen, was dann danach vielleicht passiert?
Also ich denke, ZOB, da werden wir wahrscheinlich nicht so intensiv drüber reden müssen, weil das einfach nicht umsetzbar ist aktuell, mhm, aufgrund der finanziellen Situation, die wir in der Stadt, im Land, überall jetzt aktuell haben. Die Umgestaltung vom Bahnhof, das machen ja dann die Inhaber des Bahnhofs. Das ist eine andere Sache, das wird mit Sicherheit kommen. Und das finde ich gut. Also wenn man eine Immobilie hat, muss man auch immer wieder mal investieren. Ja. Und der Bahnhof ist in die Jahre gekommen. Auch da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde den von außen nicht so dramatisch, wie er immer oder oft dargestellt wird. Aber okay, so ein Facelift, der kann nicht schaden. Mhm. Und von daher finde ich das gut. Die Baustellen oben, klar, wenn sowas in der Presse kommt, dann erkundigt man sich ja schon, wie wirkt sich das auf die Straße aus? Was ist da zu erwarten? Und bei dem ZOB-Umbau, muss man sagen, war das für uns oder wäre das für uns auch überschaubar. Sind verschiedene Bauabschnitte. Einer der Bauabschnitte, ich glaube, der zweite, der wäre dann hier bei uns oben am Ende Richtung Bahnhof hoch. Aber trotzdem bleibt die Straße erreichbar. Ja, ist halt so. Und hin und wieder muss was gemacht werden.
Und es wird ja auch immer mal wieder was gemacht. Auch in der Mühliusstraße jetzt unten natürlich gerade im Schillerareal. Wie blickst du insgesamt auf Ludwigsburg und die Entwicklung in den letzten knapp 25 Jahren, die du jetzt hier in der Stadt bist?
Positiv. Also ich muss sagen, die Stadt hat sich schon gemausert auch. Wir haben, wenn man das mit anderen Städten vergleicht, noch eine absolut lebendige Stadt. Mhm. Das gilt es natürlich zu erhalten. Also ich glaube, der größte Fehler wäre, wenn man sich drauf ausruht. Aber da muss ich sagen, sind wir mit unserem OB Matthias Knecht richtig gut unterwegs. Ja, weil ich glaube, ausruhen ist für ihn ein Fremdwort. Ja, wir haben auch immer wieder regelmäßig Kontakt und ich muss sagen, Hut ab, was der alles rockt. Aber so einen brauchen wir jetzt halt auch in der Zeit. Ja, wir brauchen jetzt jemand, der nicht sagt, uns geht's doch gut, jetzt lassen wir es mal so laufen. Das wäre falsch. Also ich finde die Entwicklung gut. Wir sind eine lebhafte Stadt und ja, das gilt's wie gerade eben schon mal erwähnt, einfach zu erhalten. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Die Stadt hat natürlich auch nicht die Spielräume gerade, die sie gerne hätte.
Ja.
Aber das ist so. So geht es vielen Städten. Und im Rahmen dessen, was möglich ist, ist die Stadtverwaltung schon wirklich richtig aktiv und guckt, dass Ludwigsburg auch weiterhin eine attraktive Stadt bleibt.
Mhm. Jetzt sind die Spielräume ja natürlich in den letzten 2-3 Jahren deutlich enger geworden. Siehst du eine Entspannung der Lage wieder oder eigentlich einen Abwärtstrend, der nicht nur Ludwigsburg, sondern generell die Kommunen in den Abgrund führt?
Also ein Trendwechsel oder so, dass es jetzt besser wird, sehe ich aktuell nicht. Hm. Ja, ich glaube einfach, dass man als Stadtverwaltung oder allgemein eben ja als Verwaltung auch in Gemeinden und so heutzutage eher so auf Sicht fahren muss, um zu gucken, wie entwickelt sich alles. Man muss, denke ich, die Fühler und die Sensoren schon sehr gut platzieren, dass man nichts verpasst, auch an, ich sage jetzt mal, an möglicher Förderkulisse und so, dass man da nicht irgendwie, dass der Zug abgefahren ist, wenn man dann sich da einklinken will. Es ist eine schwierige Zeit, ja. Ich glaube, es ist allgemeine schwierige Zeit im Land aktuell. Mir fehlt schon so, aber ich bin jetzt auch nicht in der Politik, zum Glück, ja. Mir fehlt schon so ein bisschen die Fantasie auch, wie weit sind die Möglichkeiten überhaupt, die Politik hat oder auch eine Stadtverwaltung aktuell noch Dinge umzusetzen und zu gestalten oder mögliche Abwärtstrends aufzuhalten, zu verlangsamen oder sogar umzukehren in die positive Richtung. Aber ich denke, das sind auch so Lernprozesse, die halt auf allen Ebenen aktuell stattfinden, ja. Und ja, es sind schon ein Stück weit unsichere Zeiten momentan, würde ich sagen, weil einem so manchmal die Fantasie fehlt. Wie soll's denn besser werden, ja? Gerade auch hier Blick auf die Automobilindustrie in der Region. Ja, die können das Auto nicht neu erfinden. Ja, wie soll das wieder in Gang kommen, alles? Aber das sind zum Glück andere, die sich darum kümmern müssen. Ja, ich muss gucken, dass hier das Unternehmen läuft, dass wir den Anschluss nicht verlieren. Und ich habe trotzdem das Vertrauen in die Verantwortlichen, dass die sich was einfallen lassen. Das ist ganz wichtig.
Hast du Vertrauen in dein Unternehmen und auch generell in die Branche oder habt ihr ähnlich große Umtriebe gerade anstehen?
Also auch an der Augenoptik geht das alles nicht spurlos vorüber. Ja. Wir erleben gerade in der Augenoptik, vor allem so im Süden Deutschlands, eine Kaufzurückhaltung Bayern, Baden-Württemberg, die sonst nicht da war. Ja. Das hängt ganz klar mit den Themen in der Automobilindustrie zusammen. Aber wir haben trotz allem mit unserem Produkt ein tolles Produkt, was halt, ich nenne es immer Bedarfsprodukt ist. Wenn du eine Brille brauchst, brauchst du eine.
Ja.
Also egal wie schlecht die Rahmenbedingungen sind, egal wie hoch die Energiekosten sind, egal was außerhalb Deutschlands an uns angrenzt, was da in den Ländern los ist oder weltpolitisch los ist. Wenn du nichts siehst, brauchst du eine Brille. Und das ist, denke ich, so ein bisschen unser Game Changer in der Augenoptik, dass wir halt immer mal so phasenweise so Schockstarren erleben, wenn irgendwas Neues in der Presse kommt, gerade hier regional, wenn es um Arbeitsplatzabbau, um Arbeitsplatzreduzierungen geht oder so, dann merkt man schon, es ist ein paar Wochen, geht das mal bergab, aber danach geht es in der Regel auch wieder hoch, weil du kannst halt die Brille nur bedingt schieben. Ja. Wenn du nichts siehst, brauchst du irgendwann. Ja. Von daher haben wir da in der Augenoptik zum Glück ein Produkt, was relativ krisensicher zu sein scheint. Aber man muss sagen, diese regionalen Krisen jetzt mit den Automobilherstellern oder auch den Zulieferern und der vielen Diskussion um den Arbeitsplatzabbau, das geht auch nicht an uns spurlos vorüber und wir müssen schon am Ball bleiben.
Mhm. Ihr habt nächstes Jahr ein großes Jubiläum anstehen, 80 Jahre Brillen Moskwa. Habt ihr dafür irgendwas Bestimmtes geplant?
Ja, wir werden natürlich, also man wird über uns lesen und von uns hören. Also hört man ja eh das ganze Jahr, aber da nochmal im Speziellen. Das Unternehmen wird 80 Jahre alt. Beim 75-jährigen Unternehmensjubiläum hat mich eine Kundin gefragt, die reinkam. Sie sind aber noch nicht von Anfang an dabei, oder? Da habe ich gesagt, jetzt nehmen Sie mal Platz. Ich setze Ihnen Ihre neue Brille auf und dann gucken wir mal, ob es besser wird, ja? Also das so am Rande jetzt mal. Aber nächstes Jahr werden wir 80 Jahre alt, sind seit 80 Jahren hier am Standort. Und ich glaube, das ist auch eine Seltenheit, dass ein Unternehmen so lange an einem Standort ist. Ich glaube, hier in der Mühlstraße ist nur noch der Eis-Olivier, der so lange da ist, oder seit 60, 65 Jahren da ist. Ja, also klar, wir werden da schon trommeln, ja. Also man wird uns hören. Das ist was, worauf wir stolz sind. Es ist ein tolles Jubiläum und 80 Jahre ist schon eine Leistung.
Absolut.
Ja, aber ich muss sagen, es ist für mich auch so, jetzt bin ich seit 23 Jahren dabei oder seit 23 Jahren Inhaber von dem Unternehmen. Es gibt einem auch ein gutes Gefühl. Und zwar gerade in solchen Zeiten, weil man immer wieder sagen kann, was das Unternehmen schon alles durch hat und erlebt hat und vor allem überstanden hat. Und in der Regel ja immer, soweit ich weiß, also in meiner Zeit war es so und vorher würde ich sagen, war es auch so, immer gestärkt da herausgegangen ist aus solchen schwierigen Zeiten. Das ist auch, ja, das trägt auch zum Optimismus bei, dass wir das auch in den nächsten Jahren gut hinkriegen. Mhm.
Wir nähern uns schon dem Ende der heutigen Folge und sind ja gerade in eurem schönen Laden, den wir jetzt einfach über die Mittagspause zusperren konnten, weil wir hier drin aufnehmen. Wie verbringst du denn normalerweise deine Mittagspause?
Unterschiedlich. Also entweder also mein Hauscafé ist der Trölsch gegenüber, da gehe ich seit 23 Jahren gerne Mittagessen, entweder alleine oder mit meiner Frau oder ich mache hin und wieder auch Besprechungen mit unserer Geschäftsleitung, mit der Tatjana, dass wir mittags einfach mal zusammen essen und über geschäftliche Themen quatschen, oder ich verbringe die Mittagspause einfach mal in der Natur, gehe auch mal gerne auf die Bärenwiese zum Beispiel, da stehen auch unsere Schwätzbänkle.
Ja.
Da gucke ich bei denen mal vorbei und setze mich da ein bisschen ins Grüne. Ja, einfach oder rausgehen, in der Stadt ein bisschen rumschlendern, Kaffee trinken im Café und gucken.
Und wo trägt es dich am ehesten hin? Was ist dein Lieblingsort in Ludwigsburg?
Tatsächlich das blühende Barock. Mhm. Also ich mag das unheimlich. Wir waren da schon früher immer mit unserer Tochter, als die klein war, im Märchengarten. Und oder auf dem Marktplatz oder ganz einfach zum Alessandro auf einen guten Kaffee in die Körnerstraße.
Grüße gehen raus, da waren wir ja auch schon mal für eine Folge. Und als letzte Frage noch, welchen Satz hörst du am häufigsten in deinem Job?
Ich sehe nichts mehr.
Dann wollen wir doch hoffen, dass sich das alsbald ändert, falls jemand dieses Problem plagt.
Und es geht weiter, können Sie mir helfen? Ja, und da sind wir natürlich dann gerne dabei.
Ja. Dann sage ich ganz herzlichen Dank für diese Einblicke und Ausblicke und die heutige Folge. Vielen Dank, Markus Stamberger.
Ich danke dir für das Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Danke auch. Und wir hören uns bei der nächsten Folge von
L-Business. Ludwigsburger Wirtschaft im Fokus. Der Podcast der Wirtschaftsförderung der Stadt Ludwigsburg, präsentiert von der SWLB und produziert von Highscore Digital, der Digitalagentur des Medienhauses Ungeheuer und Ulmer.